Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Heute mit Nick und ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast am Start. Ich frame den jetzt mal richtig hart ein. Wir haben heute zu Gast den besten Athletiktrainer Deutschlands.
Schon, wenn ich das hasse.
Neben mir sitzt Kevin Speer. Er ist der Athletiktrainer von den Cologne Crocodiles.
Ganz genau.
Und betreut aber auch generell extrem viele Athleten aus ganz Deutschland, aus allen möglichen Sportarten mittlerweile.
Ja, aber hauptsächlich tatsächlich Kollisions- und Kampfsportarten, die meisten.
Okay, ja. Also mit Kollisionssportarten meint er vor allem Football.
Ja, Football und Rugby, definitiv.
Genau. Kevin, ja. Er selbst sieht nicht aus, als ob er derjenige wäre, der dich in den nächsten Moment umrennt, aber er ist definitiv der, der dafür sorgt, dass andere Menschen dich umrennen, falls du in die Versuchung kommen solltest, es bei ihm zu versuchen.
Definitiv. Ja. Kann man so beschreiben. Ja, immer mehr fokussiert auf meine Athleten gewesen bisher als auf mich selbst.
Ja, aber so, that's life, du bist ein Coach, ja? Das ist halt so. Und Kevin ist verdammt gut da drin, in dem, was er macht, denn die Cologne Crocodiles haben gerade die erfolgreichste Saison
der letzten Jahre. Also ich muss also sagen, es geht um die U19. Ja. Dieses Jahr bin ich nur noch bei der U19 Athletiktrainer und dort haben wir es jetzt ins Deutschlandfinale geschafft. Ich glaube, das letzte Mal waren die U19, war 2015, lass mich bitte lügen, 2015 ist gewesen sein, im Finale gestanden. Das Programm hatte jetzt mal so 2-3 Jahre Durchstrecke und jetzt haben wir es direkt in die Playoffs und direkt ins Finale letzten Samstag erst gegen Schwäbisch Hall dann geschafft. Und jetzt nächste Woche, also übernächste Woche am Samstag, geht es um den Junior Bowl gegen Wiesbaden, auch in Schwäbisch Hall.
Okay, okay. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, in einem Instagram-Post von euch, eine der coolsten Tatsachen dabei war ja, dass ihr eine komplett verletzungsfreie Saison gespielt habt.
Ja, das definitiv. Also komplett würde ich nicht ganz sagen, aber zumindest die Verletzungen, die wir kontrollieren können, die sind überhaupt nicht aufgetreten. 0,0. Also wir hatten keinerlei Überlastungserscheinungen, wir haben keine Muskelverletzungen gehabt, das heißt kein Faserriss, keine Zerrung, kein gar nichts. Und das halt in einer, wie man das halt definiert, Kollisionssportart, wo halt typischerweise solche Verletzungen auch gerne mal vorkommen. Und wir haben uns ja, wenn man mal wirklich zurückrechnet, vor 11 Monaten haben wir begonnen, uns auf die Saison, auf dieses Finale vorzubereiten. Im September haben die Jungs angefangen, auf Athletiktraining auf dem Feld zu machen. Damals war ich noch in den USA, deswegen da war ich nicht dabei, aber meine Mega-Kollegen Moritz und Jonah, die ich da nochmal rausstellen muss, die dabei sind, die haben das hauptsächlich übernommen. Ja. Und auf dem Feld, wir haben vom Verein die Möglichkeit bekommen, dreimal die Woche ins Gym zu gehen. Habe zweimal auf der Woche auf dem Feld gehabt, dreimal im Gym, das heißt fünfmal die Woche Athletiktraining eigentlich gehabt. Und haben die Jungs 11 Monate lang jetzt vorbereitet, in der Saison auch nochmal zweimal die Woche Krafttraining gehabt und haben so versucht, immer das Level zu halten, hatten da wirklich eine mega Kerngruppe, die da immer gekommen ist. Bei einem 107er Kader kannst du halt nicht immer erwarten, dass halt alle kommen und dass du alle unterbringst. Aber wirklich eine Kerngruppe von 20, 30, 40 Kids, ne, die immer voll dabei waren, die immer gearbeitet haben, und da hat sich auch einfach kein Mensch dabei verletzt. Und wir sind halt wirklich, und das muss man so sagen, und das wird auch oft glücklicherweise in Artikeln rausgestellt, wirklich absolut eine körperlich dominierende Mannschaft in der Liga. Also wir haben Jungs, die sind 20 Kilo leichter als ihren Gegenspieler und schieben die 5 Meter nach hinten und heben die hoch. So, das hast du selten so gesehen, und ich kriege auch immer wieder die Nachrichten so, ey Leute, ihr habt die so krass auseinandergenommen im dritten, vierten Quarter. Das heißt so zum Ende des Spiels, und darauf bin ich halt unfassbar stolz, dass die Jungs sich das erarbeitet haben, und das auch noch verletzungsfrei, ne? Das ist halt das, was Erfolg letztendlich ausmacht, dass du mit deinem Stammkader, mit deinem besten Kader bis zum Ende durchspielen kannst. Und wir haben gegen Mannschaften gespielt, die hatten 16, 17 Verletzte mit Kreuzbandrissen. Letzte Woche hatten wir einen Oberschenkel-Halsbruch beim letzten Play, unsere gegnerische Mannschaft. Da kannst du halt relativ wenig gegen machen, aber
die wurde überrollt von euch.
Das war tatsächlich eine Nicht-Kontakt-Verletzung. Keine schöne Geschichte. Aber letztendlich, wenn wir uns die Spiele anschauen, bei uns musste niemand irgendwie aufs Feld gehen und jemanden irgendwie verletzt runterholen oder sonst was. Das ist nicht passiert. Vielleicht ein, zwei Mal, ne? Kriegt man einen Krampf oder sonst was, das passiert halt mal. Aber bei den anderen Mannschaften haben wir teilweise, haben wir nochmal 5, 6 Spieler von denen runtergeschickt. Das ist keine Sache, auf die man besonders stolz sein muss, aber irgendwie ist man es dann halt doch.
Es gehört ja zum Sport dazu, so hart es jetzt klingt, aber das ist ja so.
Ja.
Du willst den Gegner besiegen.
Ja.
Das ist wie im Kampfsport so. Wenn du dem eine reinpfefferst, das gehört halt dazu.
Absolut, und die Spieler stellen sich ja auch irgendwo darauf ein. Ne? Entweder bist du der Stärkere oder der andere.
Ja.
Und das Ergebnis zeigt sich dann auf dem Spielfeld.
100%. Und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen diesen Reiz in dem Sport auch ausmacht. Die Jungs, die wollen sich ja auch beweisen. Die wollen ja den anderen auch vernichten.
Die sind so im Modus. Also es gibt verschiedene Spielertypen, absolut. Aber wir haben jetzt einen gehabt, der hat sich am Montag vor dem Spiel, hat er sich ein... Also wir wissen es noch nicht exakt, aber es war ein Bänderriss wahrscheinlich, hat er sich geholt. Ne, Dienstag so einen fetten Fuß gehabt. Und der ist zum Zug gesprintet, wollte die Treppe runter und wollte sich an Leuten vorbeidrängen und ist dann die Treppe so halb umgeknickt und dann hat er sich Bänderriss. Es passiert nicht beim Sport. Ne?
Das will ich nämlich jetzt gerade nochmal rausstellen mit der Frage.
Ja, genau, das war der vierte Verletzte, der mir vorher nicht eingefallen ist. Wir haben ja vorher schon mal gesprochen. Die vier Verletzten, die wir bisher hatten, war einmal besoffen vom Fahrrad gefallen, besoffen vom Bürgersteig gefallen, einmal über den Gartenzaun gestolpert und dann einmal war es dann, ne, genauso von der Treppe, halt umgeknickt.
Ihr habt also ein Alkoholproblem im Team.
Lustigerweise war es die eine und selbe Person. Nicht alle vier Verletzungen, aber jedenfalls, der hat sich am Fuß verletzt am Anfang der Woche und ja, das Ding ist innerhalb der Woche wieder gut geworden, Schwellung weg, hat sich, haben wir das Ding zugetaped, Ibo rein und dann hat er das Playmaker gemacht, hat zwei Interceptions gefangen, hat das ganze Spiel eigentlich rumgerissen und danach konnte er nicht mehr so richtig laufen, aber er meinte so, ich war so im Modus, ich wollte einfach spielen. Der wollte nicht aufhören, ne, der hat einfach komplett das gesamte Spiel durchgeballert.
Es gibt diese Wahnsinnigen und du brauchst sie.
Ja.
In jedem Sport sind die Wahnsinnigen die Besseren.
Ja, absolut.
Es ist ein absolutes Ding. Was uns zu einer Sache führt, die ich eigentlich extrem interessant finde, weshalb Kevin auf jeden Fall hier in diesem Podcast sein muss. Thema Rehab, Prehab für Athleten. Ich glaube, das ist ein Thema, das auch jetzt nicht nur für Footballer interessant ist, sondern generell auch gerade in unserem Sport. Wir sind ja quasi mit dem Podcast so auf Calisthenics spezialisiert. Wir haben uns eh schon drüber unterhalten. Yeah. Aber so generelle Vorsorge- und Regenerationssachen finde ich eigentlich immer super interessant, weil wir haben halt, ich zum Beispiel habe relativ sehr, sehr viele Wettkampfathleten, für die das natürlich mega interessant ist, da dann auch nochmal über sowas zu sprechen. Wie sorge ich dafür, dass ich im Prehab definitiv mich bestmöglich darstelle, dass ich mich nicht ausschieße? Vielleicht einmal die Variante, was der Athlet für sich selbst tun kann und dann vielleicht, wenn irgendjemand anderen coacht, was er da sicherstellen kann.
Ja, also was man als erstes rausstellen sollte, ey, Leistungssport ist kein Gesundheitssport. Das ist die erste Sache. Ja? Das Einzige, was man machen kann, ist smart sein. Fucking smart sein, wie man sein Programming angeht, wie man trainiert. Mhm. Einfach smartere Entscheidungen treffen, um die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Verletzung erleidet, einfach zu verringern. Wir können nicht alles ausschließen. Wenn ich schon sage, das muss nicht mal besoffen passieren, aber auch einfach mal die Treppe runter irgendwie umknicken oder sonst was. So ein Scheiß passiert, das kannst du halt einfach nicht.
Gibt es keinen Einfluss drauf.
Da kannst du halt keinen Einfluss drauf haben. Aber es geht natürlich um die Dinge, die wir kontrollieren können. Und einmal eine wichtige Entscheidung finde ich beim Programming, und das ist sowieso für den Athleten, aber auch für den Coach halt wichtig ist, wir brauchen nicht immer fucking all out in jedem Satz uns total bis zur Besinnungslosigkeit rausballern. Wenn du Bock drauf hast, mach das gerne. Aber wir wissen beispielsweise, wenn ich RPE 10, und ich denke mal, den meisten, die das hören, wird das wahrscheinlich ein Begriff sein, was die RPE-Skala ist.
Das ja. RPE 10 bedeutet, du kannst keine weitere Wiederholung.
Genau. Ja, wenn ich bis zu diesem Maximum gehe, ja, dann werde ich durchaus Fortschritt machen, aber diesen Fortschritt kann ich auch genauso mit RPE 8 oder 9 erreichen. Das heißt, wenn ein oder zwei Reps im Tank einfach übrig bleiben. Das heißt, das macht an sich für den Fortschritt kaum Unterschied, aber für die Regeneration macht es einen großen Unterschied. Mhm. Nämlich, wenn ich all out gehe, ist der Zeitraum, den ich zum Regenerieren brauche, einfach deutlich größer.
Ja.
Wenn ich natürlich nicht so oft trainiere in der Woche, wenn ich zweimal pro Woche ein GK mache, also Ganzkörpertraining, da kann ich halt auch all out gehen. Aber ich habe Regeneration ohne Ende. Ich habe einen riesen Zeitraum. Aber wenn ich mir jetzt den typischen Athleten anschaue, den ich trainiere, der 4-5 Mal die Woche trainiert, der dann auch noch Alltagsstress hat, der und, was noch dazu kommt, der hat das Training auf dem Feld, da kannst du nicht bis RPE 10 jedes Mal reingehen, weil das dauert dann 3-4 Wochen und dann ist der Typ durch. Ja. Ganz einfach. Ja? Und deswegen, das muss man halt einfach, wie ich schon 5-mal gesagt habe, smart dosieren. Ja. Man kann immer mal gerne dahin gehen, aber das muss halt nicht jedes Mal sein. So, und was halt dazu kommt, der Regenerationszeitraum ist halt einfach länger. Und was passiert, wenn ich RPE 10 gehe? Es passiert, ich fälsche halt auch mal ab. Ne? Ich versuche dann nochmal die 2-3 Wiederholungen nochmal rauszuquetschen. Technikfehler und. Das muss nicht direkt zu einer Verletzung führen, aber das kann auch wieder zu Überlastungserscheinungen führen und dann irgendwann kann sich das mal summieren, aufaddieren und dann zwickt es erst in der Schulter und irgendwann geht es dann weiter. Ja, das sind halt alles so Sachen, die kommen können und deswegen sowohl von der Athletensicht, ich muss nicht immer all out gehen, um meinen maximalen Fortschritt zu erreichen, aber auch für die Coaches-Sicht. So, ich muss nicht meine Athleten immer bis zur Besinnungslosigkeit fordern und ballern lassen, selbst wenn sie es fordern. Ja. Es muss nicht unbedingt immer sein. Ich muss dem beibringen, so, ey, du brauchst es nicht immer all out zu gehen. So, du siehst das. Und das finde ich halt schon mal einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, dass man da die Leute A, ein bisschen drauf vorbereitet. So, du musst nicht immer wie ein bescheuerter trainieren, wie Dorian Yates oder wie die Top-Bodybuilder aus den 80er Jahren. Du kannst halt auch einfach mit smartem Training deutlich mehr erreichen.
Ja.
Oder auch dieselben Ergebnisse.
Gerade im Leistungsbereich, da muss man wirklich nochmal das dazu sagen. Es gibt klar, weil wir sitzen gerade im Gym, das Gym, der besten Gym der Welt. Ihr hört das immer an der Hintergrundmusik. Im Hintergrund läuft immer wieder mal so ein bisschen Titelmelodie von besonderen Filmen.
Die man kennen sollte, definitiv, ja.
Ja. Wir sagen dir den Titel nicht, du errätst den und schreibst ihn uns in die Kommentare oder so.
Ja.
Worum es da jetzt eigentlich geht, ist, dass du klar auch manchmal gewisse Muskelversagenssachen auch mal hast, gerade für Leute, die vielleicht eher im Muskelaufbaubereich sind oder so. Keine Ahnung, ein Curl zu failen ist jetzt nicht so schlimm, aber eine Kniebeuge regelmäßig zu failen führt zu einem Problem.
Exakt. Und wenn es halt besonders dann um Übungen geht, in denen du auch sehr, sehr viel Gewicht bewegen kannst, dann kann das halt auch echt mal schief gehen.
Genau.
Ja, wir sprechen natürlich auch von erfahrenen Athleten, von erfahrenen Kraftathleten. Selbst da, die können all out gehen, die haben einen Spotter dabei. Da wird halt meistens in 99% der Fälle wird nichts passieren. Ist alles gut, aber muss man es provozieren, muss man es gehen. Man hat am Ende keinen Benefit davon.
Ja.
Ja. Und dann frage ich mich, okay, muss ich das Risiko eingehen? Es geht ja wieder nur darum, steigere ich die Verletzungswahrscheinlichkeit oder senke ich sie? Ja.
Genau.
Einfach smartere Entscheidungen treffen. Punkt.
Und ja, wer verletzt ist, kann nicht trainieren. Und wer nicht trainieren kann, kann keinen Progress machen und dann bist du am Arsch.
Eben, das ist das, was ich eben meinte mit unserer Mannschaft. Eben wenn du halt eine Startelf, das ist im Fußball, in jeder Sportart ist so, wenn du die gesund durch die gesamte Saison bringst, deine beste Elf, ja, dann hast du verdammt gute Chancen.
Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten, dass du die meisten Punkte holst, weil du hast die besten Spieler auf dem Platz.
Ja, eben. Und du kannst halt nicht erwarten, dass du so eine Kadertiefe hast immer, die das zulässt. Ja. Wir haben jetzt einen 107er Kader, aus dem wir schöpfen können, was halt für Football schon gigantisch ist. Ich glaube, wir haben mit den größten Kader in der U19 eigentlich in Deutschland, der nochmal in zwei Teams aufgeteilt ist, also ein Junior-Team, die sich jetzt entwickeln in so einer Entwicklungsliga und dann halt unseren normalen Varsity-Kader, der dann auch mit 60 Spielern oder sowas halt ausgestattet ist. Und dann kam halt Mannschaft zu uns, die haben halt mit 30, 32 Spielern gespielt. So, wenn du nur die Hälfte der Spieler hast, also es ist halt eine ganz andere, ganz, ganz anderes Spiel. Ja. Und deswegen... Letztendlich, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, einmal das Training smart steuern und zudem, finde ich, sollte man auch so ein bisschen tracken von dem, was man tut, um smartere Entscheidungen zu treffen. Weil einfach nur immer eine RPE 8 auszuwählen, ist beim Anfang, aber es gibt ja noch ein paar andere Dinge, die man machen kann. Was ich halt ganz gerne mache mit meinen Sportlern, was jetzt zumindest für deine oder für euch da draußen auf jeden Fall übertragbar wäre, wir tracken immer so einen subjektiven Readiness-Score. Das heißt, so, wie hast du geschlafen von 1 bis 5? Ne? Wie fühlst du dich? Wie ist deine Motivation? Und. Ne? Daraus ergibt sich ein Durchschnittswert und diesen Score tracke ich und den setze ich immer so ein bisschen in Zusammenhang mit der Volumenload. Das heißt, wie viel Tonnen hat er bewegt oder wie viel allgemein an Sätzen und Wiederholungen hat er bewegt und schaue, finde ich da eventuell Volumenregeln oder finde ich gewisse Gesetzmäßigkeiten für den einzelnen Sportler, ab welchem Volumen irgendwie ein Drop-off kommt, wo es vielleicht ein bisschen zu viel ist und halt die Performance nicht mehr den Fortschritt macht. Mhm. Ja? Und deswegen, da kann man bald einmal so subjektive Parameter nutzen. Und dann gibt es halt auch Objektive, die im Sport relevanter sind. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Sprungtests. Du kannst jeden Tag Sprünge testen. Und zum Beispiel letzte Woche der Fall gehabt, ein Sportler von mir, der hat jetzt eine Woche Urlaub. Und wir dachten noch, komm, dann eine Woche können wir jetzt mal durchballern, 7 Tage. Und du siehst halt jeden Tag, wie die Sprungleistung um 2-3 Zentimeter immer weiter sinkt. So. Ja, wir haben halt das Volumen ordentlich erhöht, ja, weil wir dachten, ein bisschen Overreaching kann man halt mal machen vom Urlaub. Er hat ja eine Woche zum Ausruhen und du siehst halt einfach jeden Tag, die Sprungleistung geht immer ein bisschen weiter zurück. Und genauso Griffkraft haben wir gemessen. Griffkraft auch so. Da ein bisschen weniger, aber auch nach und nach immer ein bisschen weniger geworden. Ja, so. Ja. Und das sind so Parameter, die du nutzen kannst, um einfach mal objektiv zu beurteilen, ob du immer noch deine maximale Leistung abrufen kannst. Weil manchmal merkst du es im Training nicht, besonders bei isolierten Übungen.
Ja.
So. Da kannst du abfälschen, da kannst du... Ne, so subjektive Parameter sind manchmal einfach nicht geeignet.
Ja.
Du brauchst Objektive.
Super interessant, weil ich benutze was sehr Ähnliches bei mir mit meinen Wettkampfathleten für Weighted Calisthenics. Du siehst das ja in den Videos, wie schnell die Person ihre explosiven Klimmzüge zum Beispiel zieht.
Ja.
Und wenn da die Leistung langsam abbricht und der höhere API-Zahlen bei beispielsweise Muscle-Ups oder explosiven Klimmzügen oder sowas reinbringt, dann merkst du langsam schon, okay, dem geht jetzt langsam in diesem Block die Explosiveness, die geht ihm flöten. In der Regel können die Leute dann zum Beispiel noch so einen Ticken durchballern, wenn sie jetzt nicht gerade in einer direkten Wettkampfvorbereitung sind, weil die Explosivität noch nicht darüber sagt, okay, der kann gar nicht trainieren.
So,
aber der Power-Output dafür ist halt nicht mehr so hoch und daran sehe ich ganz oft, okay, das wird sich jetzt vielleicht noch 2 Wochen ziehen und ab da sollten wir einen Deload einbauen.
Ja.
Von meiner persönlichen Erfahrung her merke ich das beispielsweise auch selbst, wann sich mein eigener Block zum Ende neigt, durch tatsächlich, wenn ich an der Stange hänge, wie gut ich in die Stange reingreifen kann und wie viel Kraft ich dadurch dann wiederum in die Klimmzugstange reinlegen kann, wo sich genau das nämlich beides widerspiegelt, Griffkraft und Explosivität, egal ob das jetzt gesprungen oder...
Ja, auch in anderer Art und Weise. Ne? Das ist natürlich die einfachste Sache mit einem Sprung. Du kannst auch so ein Bench-Throw machen. Das würde ja auch alles so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Ne? Es gibt viele objektive Parameter, an denen du es halt messen kannst. Du siehst es ja allein an deiner Leistung. Wenn du das Volumen steigerst und irgendwann deine Gewichte merkst, also du kannst die RP nicht mehr halten und deine Gewichte gehen vielleicht sogar runter. Das sind natürlich die offensichtlichen 100%. Charakterisierungen davon. Ja. Aber finde ich super interessant, dass das... mal einbringst. Also das kenne ich aus der Kelly selten nicht, weil ich das nicht so...
Na klar. Deswegen bringe ich es mit ein.
Ja. Das ist so... Mega.
Super interessantes Thema.
Ja.
Wie man da so ein bisschen Objektivität auch drin behalten kann.
Weil
wir alle neigen immer dazu, den Wahnsinn in uns zu spüren. Und also gerade im Calisthenics-Bereich, die Leute schießen sich halt wirklich sehr gerne ab. Ich vermute, dass das mit den Footballern nicht anders sein wird.
Ja, es gibt definitiv Typen, die haben da richtig Bock drauf und die sagen, es ist halt, also man muss dazu sagen, in meinem ersten Jahr, als ich bei den Crocodiles angefangen habe, wir hatten so ein Team-Meeting und dann habe ich halt meine Nummer gezeigt und so weiter, ihr könnt euch melden, habe mich mit 2 Spielern vor dem ersten Training mal getroffen. Und der eine Spieler von dem meinte so, weil ich mal gefragt habe, wie sieht denn so ein Wintertraining bei euch aus? Er meinte also, ja, wenn da keiner kotzt, dann ist es kein gutes Training. So, über die Regel können wir nochmal quatschen, so, ja. So, geil. Später habe ich gehört, in der zweiten Mannschaft gab es die Regel, wenn nicht mindestens 3 Leute kotzen, war das Training scheiße.
Die waren ja die Erste.
Ja. Letztendlich, das hat mich so ein bisschen überrascht, aber tatsächlich gibt es echt ein paar Leute, ne, die haben halt wirklich Bock, so bis zum Kotzen sich zu fordern. Ne, das ist, die haben da richtig Bock drauf und die sagen so, ey, wenn ich das nicht erreiche, dann ist es halt auch kein geiles Training gewesen.
Okay.
Kann man so sehen, wenn man möchte.
Das ist dann eher was dann nicht so in die Vorsorge für ein verletzungsfreies Training reingeht.
Ja, also man kann es ganz gut durch Ausdauerleistung, kann man es ganz gut abfordern. Ne, das, was ihr so in eurem Bereich nicht kennt. Ne,
das wäre Cardio.
Sowas kennt ihr gar nicht. Dadurch kannst du es sehr, sehr gut abfordern. Und ich habe das wirklich, die ersten 3-4 Einheiten habe ich das gemacht, weil die Trainer halt auch da waren. Und die haben auch so eine gewisse Erwartungshaltung gehabt. Und ich war ganz neu in dem Verein und ich wollte auch irgendwo die Erwartungen erfüllen. Ne, ja. Dann so die erste Einheit, da habe ich 4 oder 5 haben gekotzt, war alles gut. Ne, die Trainer, mega die Lobnachrichten in der WhatsApp-Gruppe. Und
geil, ich so, yes. Gekotzt, gut so.
Ja, war ich direkt.
Geil.
Ja, wurde ich gelobt. Ich sage, so, perfekt, da habe ich ja alles richtig gemacht. Aber habe dann nach und nach, die Trainer haben dann mir vertraut und sind dann öfter dann schon früher gegangen und ich hatte meinen Athletikbereich für mich. Und dann habe ich halt das immer mehr so umgesetzt, dass es wirklich ein bisschen smarter wurde. Ja. Ne, und das war auch im zweiten Jahr so, da hatte ich wirklich 2,5 Stunden mit den Jungs draußen, Athletiktraining. So 2,5 Stunden, die erstmal zu füllen mit kaum Equipment, ist halt sau schwierig. Habe ich am Ende nie gemacht, wirklich. Aber nach einer Stunde, und es war ein einziges Mal dass der Chefcoach da war. Und nach einer Stunde haben wir immer noch so Sprintspiele gemacht, zu Technik und so weiter. Also ein bisschen mit Fun und Wettkampf kombiniert, dass die Leute einfach dranbleiben. Ne? Wenn du halt nach einer Stunde die am Kotzen sind, kannst du die restlichen 1,5 Stunden halt sparen. Das heißt, du musst halt die auch wirklich ein bisschen intelligent angehen, diese Zeit, die du hast. So, und dann haben die nach einer Stunde haben wir so ein Spiel gespielt, was halt für die Technikverbesserung wirklich wichtig war. Und die haben halt wirklich gelacht und die hatten Spaß dabei. Und dann kam der Chefcoach zu mir so, ja, die sind seit einer Stunde am Trainieren, was sind die am Lachen, was ist das für ein Training und so weiter. Da sag ich, dachte so, hey, ich habe 2,5 Stunden, ich habe noch 1,5 Stunden, um die fertig zu machen, keine Sorge. Also, aber die kennen es nicht. Die kennen es einfach nicht.
Ja, ja, ja.
So. Und ich glaube, dass es in der Kelly-Szene auch so ein bisschen in die Richtung geht. Das hat nicht was mit Kotzen zu tun, aber so ein bisschen
auch.
Auch. Ja, aber wenn danach nicht alles wehtut und ich nicht mehr an der Stange hängen kann, weil meine Hände schon vollkommen aufgerissen sind, sonst was, dann war es kein gutes Training oder so. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
Es ist bei ganz vielen Leuten so im Kopf verankert und das ist sehr schade, weil...
Ja.
Die hängen halt dann auch wirklich sehr lange an bestimmten Sachen dran und es tut sich nichts.
Ja.
Und haben noch nicht verstanden, dass in dem Falle härter nicht besser ist.
Ja, definitiv.
Weil hartes Training, wir alle wissen, dass das wichtig ist. Weil
ja.
Pussy bringt dich nicht weiter.
Ja.
Aber es gibt einen zu viel.
Ich finde, es gibt immer so diesen Unterschied zwischen Intensity und Effort. Das heißt, du kannst halt mit 60% des Gewichts kannst du halt das ist keine hohe Intensität, aber du kannst halt einen gewissen Effort reinstecken. Das heißt, du kannst maximal beschleunigen, also für einen Sport wäre es relevanter, kannst maximal beschleunigen, diese 60%. Ja, du kannst da versuchen, maximale Power rauszuholen oder du machst es halt ja, so Rulatsch-mäßig, so halb.
Mhm.
Ne? Das halt geht in Richtung von Effort. Ne? Ich brauche nicht unbedingt, um ein gutes Training zu haben, brauche ich nicht immer das maximale Gewicht oder muss maximal schnell sprinten, sondern ne, ich muss immer versuchen, das Maximale aus meiner Trainingszeit herauszuholen. Ja?
Ja.
Und da finde ich, sehe ich immer so ein bisschen einen leichten Unterschied, da smart ranzugehen oder halt einfach komplett behindert.
Es ist eine Taktik, die ich beispielsweise viel mit Muscle-Ups anwende, dass ich sage, wir brauchen im Training nicht ständig riesige Muscle-Up-Gewichte.
Ja.
Also ich sehe den Muscle-Up als sowas wie so ein... Es ist der Snatch des Calisthenics.
Ja.
Uli-Lüfter würden mich jetzt steinigen und verbrennen oder so, aber das ist schon eine sehr technische Übung und die muss ich nicht den ganzen Tag mit maximalen Gewichten beschweren. Und da mache ich ganz viel darüber, dass ich halt sage, okay, mach ihn so perfekt und so explosiv wie möglich.
Mhm.
Und den Unterschied siehst du schon.
Ja.
Du verbrennst die Leute nicht so hart. Muscle-Up ist leider sehr verletzungsanfällig.
Okay.
Da muss man extrem aufpassen. Und da merkst du das schon massiv.
Ja.
Da ein bisschen aufpassen.
Ja, definitiv. Also das, weil du sagst, mit Muscle-Up explosiv bewegen. Es gibt immer so diese Methode des Compensatory Acceleration Training. Das heißt, Gewichte immer maximal schnell in der Konzentration, das heißt in der Aufwärtsbewegung zu beschleunigen. Und was man da letztendlich, ich habe letztens meine Bachelor-Thesis dazu abgegeben, nicht ganz zu dem Thema, aber zu Training mit Geschwindigkeitsfeedback, ne, wo man dann immer versucht, mithilfe des Feedbacks immer das Gewicht maximal schnell zu beschleunigen, maximal schnell nach oben zu bringen. Und was sich da einfach zeigt, ist, wenn die Leute versuchen, das Gewicht maximal schnell zu beschleunigen oder maximal schnell nach oben zu bringen, dann ist es so, dass sie mehr Gains, mehr Hypertrophie-Gains machen, aber auch mehr Kraftzuwächse meistens bekommen.
Ja.
Besonders auch im Bezug auf sportliche Parameter wie Sprungleistung und, klar, aber auch wirklich einer Max, ne,
ja.
Hast du deutlich deutlich bessere Fortschritte, als wenn du immer nur mit der halben beispielsweise möglichen Geschwindigkeit das Gewicht bewegst. Ja. Das heißt, es wäre sogar interessant für Leute, die Maximalgewichte bewegen sollten, auch bei 80-85% das Gewicht zu versuchen, so schnell wie möglich hochzubewegen. Ich kann es auch halb, ich muss mich da nicht drängen von der Geschwindigkeit, aber ich kann auch versuchen, es maximal schnell zu bewegen. Mhm. Und das hat definitiv einen Vorteil. Und es gibt auch schon einige Erkenntnisse und Untersuchungen dazu, dass es zeigt, dass es einen Vorteil definitiv hat, wenn ich die Technik davon nicht absolut kaputt machen lasse.
Ja. Ja gut, ja. Das ist eh immer die
Prämisse. Die andere.
Ganz ja. Klar. Was würdest du sonst noch in die Vorsorge, um sich nicht zu verletzen, mit reinstecken?
Ja, also was man dann halt nochmal machen kann, ist in Richtung Regeneration. Die ist halt wirklich ein Key Factor da drin. Ja. Und die einfachsten Sachen, man hat es halt schon tausendmal gehört, aber man kann es halt nicht oft genug sagen, Schlaf und Ernährung sind halt so die primären Sachen, die am besten funktionieren. Ey, krieg deine 7-9 Stunden Schlaf rein. Das ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du 12-13 Stunden am Tag schlafen musst, um ausgeruht zu sein, dann musst du dir vielleicht mal Gedanken machen, wie deine Schlafqualität ist und so weiter. Aber wenn du nach 7-9 Stunden aufwachst und bist relativ fit, ja, und brauchst nicht erst noch eine halbe Stunde, Stunde, um aufzustehen, dann läuft das schon mal alles relativ gut.
Das ist schon sehr, sehr wahr. Yeah. Ich sag das auch mal, wir haben, glaube ich, irgendwann mal auch schon eine Folge aufgenommen, wo ich auch ganz klar sage, also alles unter 8 Stunden ist einfach scheiße, machst
nicht. Yeah. Definitiv.
Die Grenze ist eh irgendwo so zwischen 7-9 und mit 8 bist du definitiv immer ziemlich safe.
Ganz genau.
Ja. Das ist so.
Ich habe zum Beispiel einen Spieler, der sagt immer so, wenn er bei ungeraden Zahlen aufwacht, dann geht es ihm total scheiße. Das heißt, wenn er 7 Stunden geschlafen hat, dann muss er noch eine Stunde schlafen, damit er nach 8 Stunden aufsteht, weil es ihm sonst scheiße geht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das erklären soll, aber es ist bei ihm scheinbar so.
Okay.
Soll er halt mal machen, aber ist gut, soll er eine Stunde länger schlafen.
Das wird, aber wie ist das, wenn er 6 schläft?
Da sagt er, es geht ihm besser als mit 7.
Verrückt.
Ich glaube, das geht eher in den Bereich von Neurosen. Das ist eher eine ganz andere Geschichte. Das hat nichts mit dem Schlaf zu tun. Aber nein, also letztendlich Schlafhygiene ist wirklich ein entscheidender Punkt. Zum Beispiel auch Bildschirm, ne, 30 Minuten vorm Schlafen gehen. Vielleicht auch nur noch mit Blaulichtfilter, wenn du unbedingt dran musst an Bildschirm. Also Dinge, ne, die man immer wieder gehört hat. Schlaf ist wichtig. Ja. Ernährung, bekomm deine Proteine rein. Ja. Wenn du im Kaloriendefizit bist, in einer starken Diät, erwarte nicht, dass du mega fit morgens aufwachst und so weiter. Da weißt du ja auch, ne, wenn du deinem Körper nicht alle Nährstoffe zuführst, und das ist halt in der Diät, bist du halt einfach ein bisschen kaputter. So.
Das ist halt.
Ja, und wenn du nicht in der Diät bist, hast du auch keinen Grund, dich so zu fühlen. Also führ deinem Körper auch die entsprechenden Nährstoffe zu, damit du auch ausgeruht bist. Ja, und Protein ist halt eigentlich mit einer der entscheidendsten Komponenten dabei.
100%. So, das liefert dir die Bausteine für
alles.
Ja, für alles, und es ist halt echt immer so, ich sag das immer, du baust eine Burg, Mann. Du bist die Festung, die du baust.
Mhm.
Und wenn du dir die Proteine nicht lieferst, hast du halt keine Steine für deine Mauer.
Ja.
Dann definitiv. Du diesen Krieg nicht gewinnen.
Ja. Ja, nee, sehr geil, sehr geil. Was dann noch dazu kommt, worüber viele Leute sprechen, ist immer so Methoden wie Foam Rolling, Eis, Wärme.
Das ist das böse Wort. Foam Rolling.
Oh. Ja.
Oh.
Zum Glück sage ich kein Faszientraining.
Oh. Und
das wäre noch schlimmer gewesen. Ja, aber so auf einer Schaumstoffrolle rumzurollen oder auch andere Methoden. Man muss dazu sagen, dass die Effektivität auf die Regeneration immer sehr, sehr eingeschränkt ist. Es gibt eine Zusammenfassung, oh Gott, wie heißt sie denn? Irgendwas mit Regenerationsmanagement. Vielleicht kannst du ein paar Shownotes irgendwie verlinken oder sonst was. Ich suche das mal raus, weil das sehr, sehr interessant ist. Die eine deutsche Studie, die einfach mal geschaut hat, so welche Regenerationsmethoden machen Sinn, welche haben wirklich einen Effekt. So, und was du halt findest, ist, dass du halt mit Eis kannst du halt Entzündungsreaktionen ein bisschen runterregeln, mhm, aber du hast keine gigantische Regenerationswirkung drauf, und genauso mit Wärme nicht, mit Foam Rolling erst recht nicht. Das Einzige, was in die Richtung geht, ist dann halt ein bisschen Massagen, aber auch da der Effekt ist eingeschränkt. Die meisten Effekte sind auf subjektiver Ebene. Das heißt, du fühlst dich zwar besser, aber so richtig für ein Objektiv, für den Körper, macht das gar nicht mal so viel aus. Da sind Schlaf und Ernährung viel, viel entscheidendere Komponenten, die viel, viel mehr ausmachen als solche Kleinigkeiten, so kleine Bausteine. So, deswegen, wenn du dich gut fühlst, wenn du in die Kryokammer gehst und für 60 Euro da deine Kältetherapie machst und fühlst dich danach besser,
also und sagst, vielleicht zuerst mal dafür sorgen, dass du gut schläfst und isst.
Das definitiv, ja. Aber wenn du dich danach gut fühlst, und willst das Geld ausgeben, mach. Aber erwarte halt nichts Großes. Ja? Ja. Die Leute sollten mit der richtigen Erwartungshaltung dran gehen. Wenn jemand, und das geht auch wieder in Richtung von Placebo, wenn jemand sich einbildet, dass fucking Sauna, 15 Minuten nach dem Training, seine 15 Minuten Sauna, ihm verdammt gut tun und er da Bock drauf hat, er hat die Zeit dazu und schränkt ihm im sonstigen Training rein, mach's halt. Wenn du vormachen willst, machst du, wirst keinen negativen Effekt davon haben. Ja. Aber geh auch nicht mit den Erwartungen rein, dass es super ist. Aber ne, wenn du denkst, so, es hilft mir, dann mach's halt. Aber es sollte dein normales Training und deine anderen Gewohnheiten nicht einschränken. Oder es sollte kein Ersatz sein für gute Gewohnheiten wie Schlaf und Ernährung. Wenn du es zusätzlich machen willst, hey, do you. Aber ne, alles andere muss erstmal gesetzt sein.
Ganz wichtiger Punkt. Geil. Ja. Das war sehr, sehr wichtig, dass das mal nicht nur von mir kommt.
Ja, nee, aber ich finde immer ganz wichtig, weil die Leute bashen immer viele Sachen und ich sag mal so, ey, wenn du sagst, es tut dir gut und es schränkt halt nichts anderes ein, so hey, dann mach's halt einfach.
Es kostet dich ja erstmal nichts.
Es kostet dich nichts. Und ich würde halt niemals einen Athleten, der sagt so, ey, ich brauche mal eine 10 Minuten Formrolling nach dem Training, dann werde ich halt drüber sprechen, so ja, vielleicht sollte deine Erwartung ein bisschen runterschrauben, hat nicht einen großen Effekt. Da meinst du aber zu mir, ja, für mich fühlt es sich aber gut an und ich brauch's. Dann sag ich so, hey, dann mach doch.
Wir haben ja keinen negativen Effekt.
Du hast nichts. Ja, es passiert halt nichts. Ne? Das ist genauso mit Kinesiotapes. Wir wissen von Kinesiotapes, die haben keinen großen Einfluss Bezug auf Schmerz, auf Verbesserung von Stabilität im Gelenk oder sonst was, was da halt immer versprochen wird. Aber wenn du dir die scheiß Bänder draufkleben willst und dich besser fühlst und Selbstvertrauen hast beim Lift, dann mach dir die scheiß Bänder da, oder diese Klebedinger da drauf. Mach doch einfach. Ja, ich halte dich nicht davon ab, aber ja. Ich sag dir schon ehrlich, wenn du fragst nach meiner Meinung, was das bringt, dann sage ich dir schon ehrlich, dass das nichts bringt. Aber wenn du denkst, bringt dir was. Hey.
Ja, dann wollen wir deinen Kopf nicht aufhalten.
Nee, absolut nicht. Und darfst den Leuten halt auch nicht immer nur reinreden. Die brauchen so ein bisschen ihren eigenen Kopf. Manche wollen selbstbestimmt sein. Du hast verschiedene Typen von Athleten. Manche wollen halt einfach für sich auch mal selbst bestimmen, was sie tun wollen und machen wollen. So, wenn es unser Coaching nicht einschränkt, mach doch.
Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Hättest du irgendwas, was du sonst noch in die Vorsorgeregeneration mit reinbringen würdest?
Mal ganz kurz mal hier reingucken.
Man hat sich nämlich Notizen gemacht.
Ja.
Ein smarter Move.
Ja, also was man halt bei Ausdauersportlern machen kann, die wahrscheinlich diesen Podcast niemals hören werden, weil...
Hoffentlich nicht. Und wenn, dann schalte jetzt aus.
Dann schalte jetzt aus. Jetzt kommen unwichtige Informationen. Nein, also was man machen kann, ist, wo ich aber noch sehr kritisch bin, ist HRV, also Herzratenvariabilität. Mhm. Das ist immer so ein Regenerationsparameter, den man ganz gerne mal morgens messen kann. Ist aber meistens eher für Ausdauersportler relevanter als für einen Kraftsportler. Mhm. Parameter, die man reinbringen kannst. Fällt mir jetzt nicht direkt ein, was du da Wichtiges machen kannst. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ey, Schwachstellen abarbeiten. Mhm. Verletzungsprävention ist auch immer Schwachstellen abarbeiten. Ja, meistens auf die Sachen, auf die du keinen Bock hast. Ja, das sind oftmals die dich am meisten nach vorne bringen. So, deswegen, ich glaube, dass wenn du da einen guten Coach an der Hand hast, der diese Schwachstellen auch analysieren kann, ja, und das kann man sehr gut, wenn man sich zum Beispiel Lifts von Videos anschaut, in der Kniebeuge beispielsweise, dann sehe ich super Schwachstellen. Ne, und dann kannst du in dem Sinne dann halt auch wieder Übungen drumherum kreieren, die diesen Schwachstellen oder diese Schwachstellen wieder ausbauen. So, und da haben wir vorher drüber gesprochen, für Assistenzübungen für Bankdrücken drumherum ist nicht nur enges Bankdrücken oder weites Bankdrücken, da kannst du einiges drumherum bauen, ja. Ne, dass du halt auch in der Bank besser wirst, ja, oder ja. Dass du beispielsweise weniger Schulterprobleme hast. Ja, da muss man kreativ sein oder sich einen fucking guten Coach einfach holen, der einem hilft, diese Schwachstellen auszubeulen. Und das ist eigentlich das Beste, was du an Verletzungsprävention machen kannst. Sieh, dass dein Schlaf stimmt, dass deine Ernährung stimmt. Hol dir einen Coach, der deine Technik überprüft, dass da alles passt und dass dein Programming passt. Und sieh zu, dass du deine Schwachstellen wegbekommst.
Ja, was sind so die typischsten Schwachstellen, die du so siehst, sagen wir mal Upper Body?
Ja, Upper Body ist immer so ein bisschen hintere Schulter, Trap-Free, also unterer Trapezius und so weiter, sind oft mal so, da kannst du, gibst du den Übungen und dann sind die mit einem halben Kilo überfordert. So, also da merkst du halt, was Thema Ansteuerung betrifft, was manche Bewegungen kennen die überhaupt gar nicht, haben noch nie gemacht. Das heißt, alles, was so in Richtung Zugbewegung geht, sind die meistens oft sehr viel schwächer, als sie sein sollten. Und dann sehe ich Trainingspläne, wo Leute 12 Sätze drücken bekommen und 8 Sätze nur ziehen. Und da denkst du, hey, das Verhältnis sollte eigentlich irgendwo andersrum sein. So. Deswegen, da sehe ich eher die Schwächen, dass die Leute da ein bisschen unterentwickelt sind und eher auf Show als halt auch auf sinnvolle Übungen das gehen. Ja, also Ultra-Trap, Hinterer-Delta, alles so Klassiker, Rotatoren. Ja, es ist halt Klassiker, über die wir immer und immer wieder,
aber man kann es halt nicht oft genug sagen, weil es halt immer wieder auftritt. So. Es ist ja offensichtlich, dass das Problem noch nicht gelöst ist.
Absolut. Und dann, was halt nochmal mit reinspielt, und das kann man sowohl für Upper als auch für Lower Body mit reinnehmen. Ich gucke mir immer ganz gerne sportliche Bewegungen an, und sportliche Bewegungen finden nicht einfach nur auf einem Kreuz in vier Bewegungsrichtungen statt. Das heißt, einen Richtungswechsel mache ich nicht nur nach vorne und nach hinten und nach 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links, sondern in allen Gradbereichen dazwischen findet der statt. Das heißt, auch alle Bewegungen, die ich beispielsweise mit der Schulter durchführe, die finden auch nicht einfach nur in meinen drei Ebenen statt, sondern die können auch mal dazwischen liegen. Das heißt, ich will alle gerade, ich will ein bisschen Variabilität auch ein bisschen ins Training reinbringen. Aha. Das heißt, ich sollte auch mal ein bisschen kreativ sein mit Griffvarianten, mit Zugrichtungen und, wie ich beispielsweise mein Training auch mal ein bisschen abändern kann, um sowohl auch meine Struktur zu fordern, aber auch mal meinen Kopf. Mhm. Ja, denn letztendlich ist auch diese neuromuskuläre Verbindung und halt auch Thema Ansteuerung wird immer ganz gern genannt, das ist immer ein schwieriger Begriff, aber halt auch, es ist immer wichtig, dass ich einfach mal meinen Kopf neu fordere, mein Gehirn neu fordere. Deswegen lieben wir zum Beispiel Jonglieren, weil es halt auch mal eine neue Aufgabe irgendwie für den Kopf ist. Okay. Und genauso müssen wir es auch sehen mit Kraftübungen, dass ich halt einfach mal was anderes ausprobiere, mal weggehe von meinen typischen 3, 4, 5, 6 Übungen, die ich mache, sondern einfach mal komplett was anderes fordere. Ja, und das kann ich besonders bei Assistenzübungen wunderbar machen.
Ja. Variiere ich auch sehr gerne.
Ja, definitiv. Also da dreidimensional das Ganze mal betrachten und auch mal wirklich Übungen in Richtung, Bewegungsrichtung fordern, die man es halt vielleicht auch ungern macht. Einen Lunge kann ich nach vorne, nach hinten machen, zur Seite, aber ich kann ihn auch 45 Grad nach vorne, ich kann ihn auch 30 Grad nach vorne. Das ist als einfachstes Beispiel. Ich kann ihn in alle Richtungen machen und kriege dann immer andere Anteile angesteuert. Ich habe immer eine andere Ansteuerung in der Muskulatur. Und genauso kann man es bei den Assistenzübungen auch betrachten.
Das ist eine sehr, sehr geile Sache. Ja, geil.
Super nice.
Also das hast du quasi schon so ein bisschen mit eingebracht, auch den Unterkörper. Das, was du dort viel siehst.
Knie ist immer so mit die größte Sache, was Richtung Patellaspitze und sonst was geht. So immer der Lieblingsbereich. Ich weiß gar nicht, wie es bei deinen Athleten ist, ob Patellaspitze...
Durchaus auch mal. Das kommt immer drauf an, ob das ein Athlet ist mit sehr viel Knievorschub.
Das spielt definitiv mit rein. Was bei Patellaspitze sich immer sehr, sehr leicht gezeigt hat, war halt einfach hintere Kette auftrainieren. Schön immer ballern. Hintere Kette ist sowieso King. Also RDLs, schwer. Beste Sache.
Das ist bei uns im Sport ein Riesenthema. Die hinteren Ketten der Menschen sind unfassbar schwach und das meint man gar nicht, aber es ist krass.
Ja.
Weil Kreuzheben ist nicht Calisthenics.
Definitiv.
Und daraus resultiert halt dann, dass sie es nicht machen.
Besonders wenn dann so Leute einfach nur die Kniebeuge ins Calisthenics reinbringen. It's way to Calisthenics. Furchtbar. Ja. Da können ja auch nur Probleme entstehen. Nein, also hintere Kette auftrainieren definitiv, was immer super geil ist. Ich habe ja vorhin eure Sissy-Squat-Maschine oder Sissy-Squat, das ist ja Maschine, ist nicht, aber wo man einfach Sissy-Squats dran auftrainieren kann. Exzentrisches Training, Quad, immer mit die geilste Sache. Natürlich dosiert, Leute, die wirklich Probleme mit der Patellaspitze haben. So, da ist, es geht gerade so die Leg-Extension, wenn überhaupt. Da muss man sehr, sehr vorsichtig an das Ganze rangehen. Da können halt auch mal einfach nur isometrisch bestimmte Positionen halten. Das sind so der erste Schritt, den man typischerweise rangeht. Dann gleichzeitig immer Hinterkette aufarbeiten, weil das geht eigentlich immer ohne Probleme. Und von isometrisch geht man langsam mal so ein bisschen in exzentrische Bewegung. Und dann kann man nach und nach die Intensität steigern. Und dann wirklich, um bulletproof zu werden, und da geht es dann Richtung Prehab, dann schön exzentrisches Training, Quad und hintere Kette ballern ohne Ende. Ja, dann bist du, ich will nicht sagen 100% safe, aber dann wird in der nächsten Zeit erstmal nichts passieren am Knie. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ja.
Wie viel, das ist ein ekliges Thema, aber wie viel hältst du im Sinne von Rehab dann auch von Mobility?
Ja. Gut.
Fangfrage.
Also, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, es gibt ja immer diese, wir sprechen über Stretching und Mobility. Mhm. Stretching, wo wir immer passiv reingehen zum Beispiel. Es gibt eine wunderbare Untersuchung, die geschaut hat, so wie viel Stretching in Bezug auf Verletzungsprävention ausmacht und wie viel Krafttraining ausmacht. Und Krafttraining hat so viel besser abgeschnitten als ein fucking Stretching. Was man überlegt, was ist der Effekt beim Stretching? Beim Stretching schaffe ich, dass ich eine höhere Schmerztoleranz auf den Dehnschmerz habe und kann deswegen tiefer gehen. Das ist Stretching. Hat das irgendeinen Effekt auf mein fucking Gelenk, um das zu stabilisieren? Nein, wahrscheinlich nicht. Und jetzt erzähle ich dir noch einen weiteren Fakt bei uns bei den Crocodiles. Die Spieler machen immer am Ende des Trainings machen die so 4 Stretches. Das ist so typischerweise, dann gehen die nochmal im Kreis zusammen, dann machen die alle so 4 Stretches. Das haben wir denen gelassen, aber sonst haben wir kein einziges Mal gestretcht. Von September bis heute. Und wir haben keinen Muskelfaserriss. Und weißt du, wie oft ich mich kämpfen musste mit Physios in diesem Verein, die gesagt haben, die Leute müssen mehr stretchen in den 3 Jahren. Und jetzt bin ich in dem ersten Jahr, bin ich jetzt wirklich absolut frei, weil ich nicht mehr in der ersten Mannschaft bin und bin nur in der U19 und bin absolut frei, was ich mache. Wenn niemand reingeredet, wir haben nie gestretcht, nichts, gar nichts, wir haben keine Verletzung, nichts, kein Faserriss und sonst was passiert. Gar nichts. Das hat sich genau das bestätigt. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt über Mobility sprechen, da finde ich das, in Bezug auf Verletzungen, finde ich es einen ganz netten Einstieg, weil es halt Low Intensity ist. Ich fordere meinen Körper nochmal in allen Bewegungsebenen und auch nochmal auch an der Endrange. Ja. Was wir als erstes, was wir wollen bei einer Verletzung, ist auch erstmal die Range wieder herstellen. Und da Mobility sehr gering in seiner Intensität ist, also ist es keine schlechte Sache. Also wir sprechen von aktiven Bewegungen beim Mobility-Training. Und aber was Verletzungsprävention betrifft, ist es ja meistens so, dass wir entweder Überlastungsverletzungen haben oder High Impact. High Impact, das ist das, was bei mir im Football eher passieren würde. Das kriegst du nicht mit Mobility hin. Wenn mein Muskelfaserriss im Hamstring passiert, beim Sprint, das ist wegen einer verdammt hohen Kraft, die im Hamstring auftritt. Dadurch reißt die Muskelfaser. Oder weil er halt letztendlich einen Schädel halt voll reingeballert bekommt auf den Arm. Das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Ja. Aber das andere sind halt Überlastungsverletzungen. Und Überlastungsverletzungen, die geschehen auch dann, wenn die Struktur nicht dafür bereit ist, für das, was du von ihr abforderst.
Ja.
Ja. Und wie will ich eine Struktur darauf vorbereiten, wenn ich mit einer so niedrigen Intensität an das Ganze herangehe? Ja. Das heißt, ich finde das fürs Warm-up nett, ich finde das für Leute, die Probleme haben, beispielsweise noch ganz am Anfang vom Training stehen und erstmal, viele haben das Problem, die wissen gar nicht, wo so ihre Hand, wo alles, wo die Schulter im Raum steht, die haben gar kein Körpergefühl. Das, was für uns selbstverständlich ist, das haben die überhaupt gar nicht. So, wo steht mein Fuß in Relation zu meinem Körper? Das klingt jetzt bescheuert, aber die haben da überhaupt keine Vorstellung davon. Ne? Und so ein Mobilitätstraining kann dir das ein bisschen geben. Ne? Das kann dir so ein bisschen eine Einleitung geben, so ein bisschen zu spüren, wo ist mein Körper, wie kontrolliere ich meinen Körper? Ja? Wo du bei manchen Anfängern bestimmte Cues gar nicht nutzen kannst, weil die wissen gar nicht, wie die das ansteuern sollen. Die haben gar keine Ahnung davon.
Ja.
So, und durch sowas kannst du es reinbekommen. Und ich würde es als Warm-up nutzen, das ist eine schnelle, einfache Variante und auch für die Kniebeuge, so ein bisschen in der Kniebeuge sich rumbewegen, das ist ganz nett. Ja, aber ey, du wirst mir keine Wunde bewirken. Ganz einfach. Ja?
Geil.
Ja.
Das war ganz, 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 ganz wichtig.
Ja.
Okay. Geil. Wir haben jetzt schon fast 45 Minuten drin.
Ach Gott.
Es geht immer so schnell. Ich kann nicht unterhalten uns immer so gerne.
Es ist wirklich so, aber ich will ballern. Junge, es ist schon 10 nach 11. Ich will im Gym. Ich will Gewichte.
Ich will dich auch gar nicht weiter aufhalten.
Ja.
Dementsprechend. Wenn du jetzt diese Folge gehört hast und einen verdammt guten Athletiktrainer brauchst, dann hast du die Möglichkeit auf Instagram Develop Athletes abzuchecken, den Kevin Speer, wir werden den auch nochmal verlinken in den Shownotes. Du hast auch einen eigenen Podcast?
Wir haben den ein bisschen eingestampft.
Okay.
Aber falls ihr nochmal einen Podcast hören wollt mit 7 Folgen, den Young Strength Coaches Collective Podcast, YSCC, also YSCC Podcast, dann könnt ihr da noch ein paar Folgen finden mit echt interessanten Gästen. Die sind auch nochmal ein bisschen länger. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was dran hören.
Auf jeden Fall. Okay. Ansonsten, wie kann man dich erreichen?
Am besten Instagram, meine Handynummer, wenn ihr sie habt. Dann. Nee, das Instagram und Twitter ist eigentlich auch mit die beste Variante. Twitter ist eigentlich für Strength Coaches eigentlich auch eine ganz große Plattform. Weiß gar nicht, bist du da unterwegs?
Nein.
Junge, das ist so geil. Wirklich ohne Scheiß, Twitter ist Hammer. Ich habe das immer gehasst, aber ich habe vor einem Jahr mich angemeldet.
Ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
Solltest du.
Okay.
Ohne Witz. Gib ich dir jetzt mal einen Tipp. Jetzt gebe ich dir mal einen Business-Tipp.
Was ist das? Ja. Geil.
Nein, Twitter ist ziemlich geil. Aber auch das ist halt eher was mit meinem, also mit American Football, wo ich hauptsächlich tätig bin, zu tun, weil dort sehr viel vom Recruiting stattfindet. Das heißt, Kids, die an Colleges wollen und so weiter, die Scouts, die gucken oft auf die Twitter-Accounts von den Kids, wo die ihre Highlights aufstellen und so weiter. Ah, okay. Aber auch viele Coaches, die diskutieren sehr, sehr viel dort. Es ist ein Ort, wo ein bisschen mittlerweile netter diskutiert wird als auf Instagram oder Facebook. Ja. Weil mittlerweile seit viel Bashing ist und auf Twitter gibt es auch manchmal Bashing, aber es gibt auch sehr viele sinnvolle Diskussionen. Deswegen bevorzuge ich momentan eher Twitter, geil, um viele Diskussionen anzuschauen. Und deswegen auf jeden Fall vorbeischauen und da bei DEV Athletes, Athletes, weil Develop Athletes hat irgendeinen Spaß. Sich schon geräuscht.
Ja. Alright. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben noch nicht mal alle Themen drin, die wir eigentlich drin haben wollten, aber es war schon scheiße geil. Fuck, 45 Minuten. Ich werfe hier wieder mit Schimpfwörtern um mich, damit wir auch auf jeden Fall eine Explicit-Folge haben.
Ja.
Gut. Wenn du einen vernünftigen Trainer im Bereich Weighted Calisthenics willst, dann meldest du dich bei mir. Bei den Skills weißt du, dass du dich bei Dennis zu melden hast. Und dann macht jeder von uns dreien in seinem Bereich dich zu einem Monster.